HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel des folgenden Gesprächs ausblenden müssen.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch mit dem Schauspieler Mark Oliver Schulze, Gastgeberin Ruth Fühner. Ab morgen wird Mark Oliver Schulze 5 Wochen lang in Folge als Faust in Frankfurt auf der Bühne stehen. In Stefan Puchers Inszenierung des ersten Teils von Goethes dramatischem Hauptwerk. Die Geschichte kennt jedes Schulkind, das schon mal eine Seifenoper oder eine Talkshow gesehen hat. Ein Karrieremensch im Burnout fällt in die Hände eines Dealers, der ihm nie gemachte Erfahrungen verspricht. Zugegeben, das hieß jetzt, einen Klassiker frech auf Fernsehformat zu schrumpfen. Aber selbst da zeigt es sich noch, das Modell Faust ist praktisch unverwüstlich. Tatsächlich hat sich seit der Uraufführung 1808 jede Generation neu herausgefordert gesehen, in dieser Figur das eigene Spiegelbild zu entdecken. Den Nationalhelden oder den Kapitalisten, den frustrierten Akademiker oder den größenwahnsinnigen Kriminellen. Und deswegen meine erste Frage an Sie, Herr Schulze, wer ist denn Ihr Faust?
Im Idealfall eine Mischung aus allen. Also wir versuchen eigentlich möglichst viele Aspekte daraus zu arbeiten und jetzt nicht so eine Figur oder eine Sicht dieser Figur drüber zu stülpen, sondern es sind irgendwie verschiedene Genres und Aspekte, die nacheinander erzählt werden können. Am Anfang ist es sicherlich der frustrierte, wie Sie gerade selber sagten, Burnout-Syndrom ist sicherlich auch ein Stichwort, deprimierte, depressive, alles gelernt und nichts bekommen habende, moderne, verzweifelte Mensch. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Facetten, wo er dem Größenwahn nahe ist, wo er sich mit Gott auf eine Stufe stellt. Dann gibt es aber auch den Verführer, den Gigolo, sag ich mal, mit Gretchen. Da gibt es viele verschiedene Figuren, die dann ein großes Ganzes im Idealfall ergeben.
Und dementsprechend auch viele mögliche Motive, die diese Figur antreiben?
Ja, viele mögliche Motive und auch viele unterschiedliche Spielweisen, sag ich mal. Auch durch das Alter. Am Anfang ist man ja der alte Faust, bis man dann zum Schönheitschirurgen geht und sich...
Ist das wörtlich zu nehmen mit dem Schönheitschirurgen?
Nein, aber das ist sicherlich die moderne Übersetzung. Die Hexenküche damals, also oder bei Goethe, die Hexenküche kann man ja wirklich heutzutage durchaus, finde ich, in Zusammenhang bringen mit heutzutage, wie man dieses Schönheitsideal aufrechterhält, dieser Fitnesswahn, der uns umgibt, oder eben auch Fett absaugen oder liften lassen oder was ist da alles. Auch Männer lassen sich Sixpacks irgendwie in ihre Bäuche transplantieren, damit man eben auch mit 55 noch so aussieht wie mit 35.
Sie haben mal gesagt, Mark Oliver Schulze, am meisten falle Ihnen an unserer Gegenwartsgesellschaft der Verlust an Männlichkeit auf. Oh. Der Trend gehe ins Metrosexuelle. Was ist denn Männlichkeit für Sie?
Das muss aber schon lange her sein, oder? Das war
nicht so lang, ein Jahr vielleicht?
Echt so? Ich dachte, das hätte ich mal in München gesagt. Boah, was ist Männlichkeit für mich? Ich finde schon, dass Mann und Frau einfach wirklich zwei unterschiedliche Welten sind. Und ich kenne nur die Männerwelt. Ich war noch nie eine Frau. Aber es ist schon, finde ich, zu beobachten, dass Männer zunehmend verweichlichen. Also was auch die Äußerlichkeiten betrifft, was die Mode betrifft. Vielleicht auch unter dem Druck der Emanzipation, dass man sozusagen danach ziehen musste oder mochte. Und
gefällt Ihnen nicht?
Na, ich würde es gar nicht werten. Ich würde es vielleicht erstmal als Feststellung stehen lassen, weil ich mich da jetzt gar nicht aufschwingen möchte, das zu bewerten. Das maße ich mir gar nicht an. Aber die Generation Milchkaffee und die Generation Metrosexuell, die ja, ist vielleicht ähnlich wie mit Faust, der auch denkt, vom Eigentlichen sind wir immer weiter entfernt. Also was für Moden lassen wir uns irgendwie leiten und alles wird immer verweichlichter und aufgeweichter. Was ist eigentlich der Kern?
Da war der Faust ja ein Gegenmodell mit seinem Machtstreben zum Beispiel. Macht ist ja etwas, oder das Verlangen nach Macht ist ja etwas, was man ja eher zuschreibt als Frau.
Ja, weiß ich gar nicht, ist das so? Also jetzt geht es doch um die Frauenquote auch. Also haben vielleicht Frauen nicht auch das Verlangen danach? Oder kommt das Verlangen der Frauen deswegen, weil es jahrelang oder jahrhundertelang den Männern zugebilligt war?
Kommt das vielleicht auf die Machtstrukturen an, in denen man sich behaupten muss oder in denen man Macht ausüben kann?
Ja.
Ohne Macht gibt es sicherlich keine Gesellschaft, aber ohne Gewalt vielleicht. Das ist vielleicht eher die Gewalt, die den Männern zugeschrieben wird. Und Faust ist ja, sagen wir mal, obwohl er nicht selber Hand anlegt, ja doch auch eine gewalttätige Figur.
Absolut, ja. Er zerstört eine junge Frau. Ja, das tut er.
An dem Gretchenstoff habe ich mir ja so gedacht, gibt es das heute eigentlich noch? Also wenn wir schon bei diesem Geschlechterverhältnis sind und der Moderne, was gehört dazu, um ein Mädchen heute in der Art zugrunde zu richten?
Naja, es ist die Frage, ob man, wie man das Gretchen anlegt, ob man diese Gläubigkeit und diese Frömmigkeit, diese Religion dem zugrunde legt, wie es bei Goethe erstmal geschrieben ist, oder ob man versucht, ein bisschen das Gretchen davon wegzurücken und sie als selbstbestimmtere Frau zeigen zu wollen. Aber ich finde trotzdem, natürlich gibt es das heute noch, dass andere Menschen übergriffig werden und eine Grenze verletzen und jemanden wehtun. Das gibt es nach wie vor.
Was ist das Frankfurter Gretchen 2012 für eine Figur?
Oh, das müssten Sie die Henny fragen. Jedenfalls denke ich mal doch der Versuch eines selbstbestimmten Gretchens.
Und wie reagiert Ihr Faust auf Sie?
Unterschiedlich. Einmal erstmal mit Faszination im ersten großen Treffen, wo er sie sieht, natürlich von der Äußerlichkeit irgendwie erstmal eingenommen, dann in diesem Gespräch, was die beiden haben, in diesem Doppelgespräch, wo Marthe sich mit Mephisto unterhält und Gretchen mit Faust, da kommt Faust ja kaum zu Wort, weil Gretchen diese ganze Biografie ausbreitet, was sie alles erlebt hat, wie ihr Leben aussieht. Und da hört man ja auch schon, was diese Frau alles hinter sich hat, ja, also mit Schwester und Bruder und Mutter und was da alles dranhängt, also dass das irgendwie kein Hascherl ist und kein dummes kleines Mädchen, das wird da schon sehr deutlich. Und da ist Faust sehr zurückgenommen und eigentlich total fasziniert und eher vorsichtig und naiv und verliert sich da fast drin in dieser Biografie. Und später ist aber genau das, diese ganze Biografie, dieser ganze Rattenschwanz, der an Gretchen dranhängt, diese Mutter und diese Welt, aus der die kommt, die ist ihm dann auch wieder zu eng. Das ist dann das, was er zerstören muss, weswegen er dann auch irgendwie abhaut und in Wald und Höhle geht, weil ihm das alles irgendwie zu eng erscheint.
Jetzt weiten wir mal den Blick von diesem Liebesverhältnis, diesem Unglücklichen, von dieser Privatsache hinaus auf das Motto der Goethe-Woche dieses Jahr in Frankfurt, nämlich Goethe und Geld, so heißt das. Aber im Faust I spielt ja das Geld eigentlich noch gar keine so große Rolle und staatsvernichtende Rolle wie im zweiten Teil.
Ja, also es fällt der Satz, am Golde hängt, zum Golde drängt doch alles.
Da sind wir wieder bei der Liebesgeschichte.
Und Verführbarkeit, da dargestellt eben, dass man sozusagen durch Schmuck, da sind wir irgendwie, wenn man es ganz modern übersetzt, finde ich, ist man da bei QVC und HSE 24 bei Home Shopping, wo dir erzählt wird, das gibt es nur noch dreimal und du musst jetzt anrufen. Dann kriegst du das Kästchen mit dem schönen Schmuck, mit den tollen Ohrringen. Nur noch zweimal, jetzt müssen sie aber wirklich, also ganz persönlich wird man da fast angesprochen. Da geht es schon auch um materielle Dinge. Das Geld nicht so direkt wie in Faust II, aber der Materialismus wird da schon auch thematisiert.
Eine Frage kann ich Ihnen nicht ersparen, obwohl Sie nicht derjenige sind, der da die Entscheidung getroffen hat. Goethe und das Geld. Dieses Projekt am Schauspiel Frankfurt wird von einem Institut gefördert, das in der Finanzkrise nicht auch gerade wenig Kritik auf sich gezogen hat, nämlich die Deutsche Bank. Wie sehen Sie diesen Zusammenhang?
Naja, besser, Sie stecken das Geld in die Kultur als in irgendeine Managerabfindung.
Schöner, knackiger, kurzer Kommentar. Vielen Dank, Marc-Oliver Schulze. Damit sind wir bei Faust II, den Sie nicht spielen. Mhm. Das tut ein Kollege von Ihnen. Wir reden da gleich nachher noch drüber. Aber lesen Sie den zweiten Teil mit? Färbt der Faust dieses Teiles?
Der färbt. Nee, das sind zwei völlig autarke Produktionen. Wir machen Faust I und ich habe da mit Faust II eigentlich gar nichts am Hut. Der muss eher mit meinem Erbe sozusagen dann. Der kommt ja danach.
War der Faust für Sie eine Traumrolle, Faust I?
Ich habe eigentlich sowas wie Traumrolle nicht unbedingt, aber ich finde ich wurde mal gefragt, ob ich nicht lieber hätte Mephisto spielen wollen.
Genau, das ist die allgemeine Frage, die sich da immer anschließt.
Ja, aber da kann ich schon auch eine deutliche Antwort geben, dass mich Faust mehr interessiert, weil ich diese Beschäftigung mit dieser Frage, wie weit haben wir uns als moderne Menschen eigentlich entfernt von dem Eigentlichen und wie kann man dahin zurück und gibt es ein richtiges Leben im Falschen und diese ganzen großen Fragen, die ja schon mehrere Leute beschäftigt haben, die interessieren mich sehr und deswegen habe ich jetzt nie irgendwie gedacht, oh schade, dass ich nicht den Verführer, den Teufel, das Böse verkörpern darf, sondern eher den suchenden, verzweifelten Menschen.
Dass der Mephisto als die interessantere Rolle gilt, hängt einmal daran, dass man generell sagt, dass das Böse interessanter ist als das Gute, wobei Faust ja eben auch nicht durchgängig gut ist. Aber ich glaube, es liegt ja vor allem an Gustav Gründgens. Also daran, dass er da Maßstäbe gesetzt hat in seiner eigenen Inszenierung. Mhm. Im Film hat er dann den Mephisto gespielt und Will Quartflieg ja auch nicht gerade eine kleine Figur. Das war im Grunde der Mann an seiner Seite.
Ja, ja. Ja, da kann ich irgendwie...
Gucken Sie sich sowas an? Also gucken Sie sich klassische Inszenierungen, soweit sie erhalten sind, in irgendeiner Form, also medial überliefert, interessiert Sie das, um sich auf eine Rolle vorzubereiten?
Ja, also, um mich vorzubereiten nicht, aber ich habe schon mal in diesen Murnau-Film da irgendwie reingeguckt. Aber nee, ansonsten nicht. Man bereitet sich irgendwie mit viel Sekundärliteratur vor. Ich habe dieses Buch von Anna Schläf gelesen, Droge, Faust, Parsival, was ich irgendwie sehr interessant fand. Und dann gibt's ja noch und nöcher irgendwie Begleitliteratur zu Faust, aber ab einem gewissen Punkt in den Proben guckt man da auch nicht mehr rein. Also jetzt an dem Punkt, wo wir jetzt sind, sowieso nicht mehr, aber im Sommer habe ich da drin quer gelesen und mich damit angereichert, aber dann so 2-3 Wochen vor Premiere ist man irgendwie in seinem eigenen Film und in seiner eigenen Welt mit seinen Mitspielern und mit dem Regisseur, dass man das getrost beiseite legen kann.
Aber Schläf würde mich jetzt nochmal interessieren, weil er ja auch eine Frankfurter Figur ist, eine große Figur, auch eine umstrittene Figur. Was haben Sie da für sich rausgezogen?
Ja, vor allem diese Suche nach dem Rausch und dadurch irgendwie ein total in diesem Faust, in diesem großen Werk, was immer so heilig erscheint und so fern und so verstaubt und so auch belastet durch die Schullektüre und so weiter, ein total heutiges, einfaches Bedürfnis, diese Figur zu erkennen, dass der in allem versucht, einfach eine Befriedigung, einen Rausch zu finden. Ob das nun das Anrufen des Erdgeistes ist, um sich sozusagen wieder eins mit der Natur zu fühlen, oder ob es irgendwie das Übersetzen der Bibel ist, wo man sich denkt, da finde ich jetzt irgendwie Erhellung und Erlösung. Und immer wieder sucht er sozusagen nach der Befriedigung und die währt aber nicht lange, weswegen dann der Teufel ins Spiel kommt.
Vielen Dank, Marc-Oliver Schulze. Wir unterhalten uns gleich weiter. Lassen jetzt erstmal die Musik zu Ihrem Recht kommen. Was haben Sie uns als erstes mitgebracht?
Fangen wir doch an mit Elliott Smith, ein amerikanischer Songwriter, der auch viel zu verschiedenen Filmen beigesteuert hat. Leider mit 34 Jahren gestorben, auf mysteriöse Weise 2003. Hochverehrt von vielen Kollegen und das Lied heißt Can't Make a Sound.
I have become a silent movie. The hero killed the clown. Can't make a sound. Can't make a sound. Can't make a sound. Nobody knows what he's doing. Still hanging around. Can't make a sound. Can't make a sound. Can't make a sound. Can't make a sound.
Elliott Smith, Can't Make a Sound, mitgebracht in den HR2-Doppelkopf von Marc-Oliver Schulze. Can't Make a Sound, eigentlich ein Albtraum für jeden Schauspieler, oder?
Ja, wir haben uns ja vorher im Lift darüber kurz unterhalten, über Albträume, dass man träumt, dass man jetzt auftreten muss und seinen Text nicht kann oder den Text gar nicht weiß, weil man in einer fremden Inszenierung auf einmal auf die Bühne geworfen wird. Das ist so der klassische Albtraum und dann würde man da stehen und könnte keinen Sound machen.
Der hier klingt ein bisschen nach den Beatles, aber dafür sind Sie eigentlich zu jung.
Ja, aber meine Eltern waren eher die Beatles-Fraktion als die Stones-Fraktion und meine ersten Versuche auf der Gitarre waren auch mit einem Songbook der Beatles, deswegen habe ich da eine Affinität zu und zu diesen Liedern, die sehr gitarrenlastig sind, kann ich was abgewinnen.
Ab morgen ist Premiere, ist Marc-Oliver Schulze als Goethes Faust in der Tragödie erstem Teil zu sehen am Schauspiel Frankfurt. Übermorgen gibt es dann den zweiten Teil mit Wolfgang Michael als Faust. Und das Ganze nicht im Wechsel mit anderen Stücken auf der großen Bühne, sondern 5 Wochen lang en suite. Das vermute ich ist mal eine sehr ungewöhnliche Erfahrung für Sie, oder?
Ja, das ist eine ungewöhnliche Erfahrung, absolut. Wir spielen das, glaube ich, in ja, bis zum 22. Oktober, irgendwie sowas, und haben es dann 25 Mal oder 30 Mal gespielt.
Fürchten Sie sich davor?
Jetzt gerade ist meine Konzentration auf die Premiere gerichtet und was danach kommt und auf den freien Samstag. Und dann muss man einfach mal gucken, wie man sich dadurch arbeitet.
Andersrum gefragt, das kann ja auch eine große Chance sein, oder? Wirklich dann an der Figur nochmal ein ganzes Stück weiterzuarbeiten. Vielleicht so weit, dass es sich lohnen würde, für die Besucher der Premiere in die Vernissage nochmal zu kommen.
In die Derniere, genau.
In die Finissage.
Genau. Ja, vielleicht. Ja, da wird sich sicherlich was weiterentwickeln, absolut. Mhm. Ja.
Steigen wir mal ein bisschen in den Probenprozess ein. Mhm. Also ich muss jetzt mal zugeben, dass wir diese Aufnahme natürlich nicht am Tag vor ihrer Premiere machen, sondern eine ganze Woche vorher.
Genau, wir haben noch wahnsinnig viel Zeit.
Jetzt wollen wir unsere Hörerinnen und Hörer aber nicht durcheinander bringen. Die Premiere ist am 14. September. Aber in dem Augenblick, in dem wir uns jetzt unterhalten, stecken Sie noch ja in der Endphase der Proben eigentlich. Ja. Und wir rollen es vielleicht mal so ein bisschen von Anfang an auf, um so einen kleinen Einblick daran zu geben, wie man sich sowas annähert, wie man sich das drauf schafft. Was war das Erste für Sie, als Ihnen klar wurde, Sie spielen den Faust?
Erstmal bin ich nach Berlin gefahren und habe Stefan Pucher getroffen, weil wir uns aus der Arbeit noch nicht kannten und wir einfach mal 2-3 Stunden zusammen verbracht haben, um zu gucken, ob man irgendwie eine gemeinsame Sprache spricht und ob man sich überhaupt vorstellen kann, dass man sich irgendwie an so ein Projekt wagt. Und das haben wir dann beide für erfolgreich befunden, dieses Treffen.
Vielleicht in Klammern müssten wir jetzt noch sagen, zwischen dem Ensemble von Faust II und dem ursprünglich vorgesehenen Regisseur Benedikt von Peter ist das nicht so gut gelaufen. Die haben sich schiedlich friedlich getrennt. Günther Krämer führt jetzt bei Faust II in Frankfurt Regie. Also, Sie haben sich mit Stefan Pucher getroffen, haben gemerkt, Sie sind einigermaßen auf einer...
Das war aber im Vorfeld, also da ging es noch gar nicht jetzt um Faust konkret. Also wir wussten, dass es um diesen Text geht, aber wir haben da jetzt nicht irgendwie über eine Fassung gesprochen oder wie würdest du die Figur anlegen oder was möchtest du damit erzählen, sondern es ging einfach mal um eine persönliche Ebene. Ob man sich vorstellen kann, irgendwie 2 Monate Lebenszeit miteinander zu verbringen und sich gegenseitig diese Verantwortung zu geben.
Ist das ein gewöhnliches Verfahren?
Also wenn man sich noch nicht in der Arbeit kennt und bei so großen Rollen, ja, auch damals, bevor es hier in Frankfurt losging mit Ödipus Antigone, bin ich auch in Berlin gewesen, habe Michael Thalheimer getroffen, da waren wir auch ein Bier trinken und ja, da hat man sich auch einfach über Gott und die Welt unterhalten und irgendwann wächst dann irgendwie so ein Vertrauen in den anderen, dass man sich das gegenseitig zutraut.
Und wie ging es dann weiter?
Mit Stefan Pucher, dann, ja. Dann,
oder mit Ihrem Faust?
Mit ihrem, ja, dann war irgendwann vor den Sommerferien, 4 Wochen vor den Sommerferien, haben wir uns dann angefangen zu treffen mit dem ganzen Ensemble und haben Leseproben gemacht, erstmal das komplette Teil gelesen und nochmal gelesen, sehr viel Zeit am Tisch verbracht und erstmal versucht rauszuarbeiten, was man vielleicht, auf was man verzichten kann oder was man unbedingt erzählen möchte und eben eine Strichfassung zu machen. Das war so die Arbeit und da haben wir uns 3 Wochen für Zeit genommen. Und da glüht einem nach 2 Stunden so dermaßen der Kopf, weil dieses Werk unglaublich komplex ist und man oft leichtfertig denkt, ach, darauf kann man verzichten und ein paar Seiten später merkst du dann, geht eben doch nicht. Und deswegen war das eine zeitintensive und arbeitsintensive Phase vor den Ferien. Man ist aber dann mit einer Strichfassung in den Urlaub gegangen und konnte dann in den Ferien den Text auswendig lernen und hat dann nach den Ferien szenisch begonnen.
Sie haben vorhin aber auch gesagt, Sie haben eine ganze Menge noch nebenbei gelesen, erstmal.
Genau, genau.
Und das auf eigene Faust?
Im wahrsten Sinne des Wortes, ja, genau, ja, klar.
Welche Rolle spielt die Dramaturgie in dem Prozess?
Ja, eine große natürlich, weil die natürlich besser als wir die Draufsicht nicht so leicht verliert, weil man argumentiert dann doch immer aus seiner Figur heraus und ein Dramaturg hat vielleicht auch das große Ganze im Blick. Aber schlussendlich ist es Stefan Pucher, der dann die Entscheidung trifft, weil es einfach seine Sicht auf diesen Stoff ist. Also man ist ja dann schlussendlich als Schauspieler doch auch Angestellter, muss man mal sagen.
Stefan, oh, das merke ich mir, da kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Stefan Pucher gilt im Feuilleton so als der dienstälteste Popregisseur, ein Etikett, von dem er unbedingt wegkommen will. Hat er für Sie noch was davon?
Das weiß ich nicht, weil ich den früheren Pucher nie erlebt habe, aber...
Pop und Faust?
Ja, da wird schon was zusammenkommen.
Videos sind jedenfalls drin. Das war immer so ein Merkmal, woran man das festgemacht hat, was natürlich Unsinn ist.
Eigentlich. Was Unsinn ist, ja, aber er hat einfach eine tolle Entourage, er hat eine tolle Bühnenbildnerin, er hat einen tollen Musiker und er hat einen tollen Videokünstler. Und das sind alles schon irgendwie Leute, die auf sehr hohem Niveau arbeiten. Und auch wenn das vielleicht erstmal Dinge sind, die man dem klassischen Theater nicht zuschreibt, sollte man doch irgendwie, finde ich, da aufmerksam und wachsam sein und das nicht gleich irgendwie als Pop abstempeln. Und selbst wenn es Pop ist, dann ist es populär und dann ist es irgendwie für die Allgemeine, dann ist es auch nicht schlecht.
Mhm. Stefan Purra hat in Interviews dann immer wieder auch gesagt, also als er sich mit diesem Etikett auseinandergesetzt hat, dass es ihm eigentlich vor allem darum geht, wirklich zu verstehen, was in so einem Text los ist.
Ja.
Ein bisschen was habe ich jetzt aus der Beschreibung der Arbeitssituation von Ihnen schon erfahren. Es scheint das ziemlich gut und detailliert und ganz tief reingehend zu machen bei den Inszenierungen, die ihm gelingen. Können Sie so einen Erkenntnisblitz mal schildern? Gab es da was Besonderes für Sie, wo Sie dachten, oho, also da bin ich jetzt wirklich auf eine Ebene von Verständnis dieser Figur vorgedrungen oder des ganzen Stückes, die mir vorher nicht so klar war?
Naja, was ich eingangs schon mal gesagt habe, einfach diese vielen verschiedenen Aspekte, die er versucht zu beleuchten. Er sucht einfach in jeder Szene nach, wie er es nennt, nach dem Genre oder auch, manchmal sagt er auch der Sound oder der Ton. Also was ist das für ein Ton oder eine Tonart, in dem diese Szene irgendwie spielt? Und das fand ich einfach irgendwie, klingt erstmal sehr äußerlich, aber öffnet einem dann einfach oft Erkenntnisse dadurch, die man vielleicht, wenn man jetzt zu akribisch an die Sache rangegangen wäre, erstmal nicht gehabt hätte. Aber so ein wirkliches Aha-Erlebnis, nachdem Sie jetzt fragen, kann ich jetzt ad hoc nicht schildern.
Aber es hört sich so an, als ob es ein Mosaik würde.
Ja, es kann gut sein, dass das mit vielen Schnitten und auch mit einer Drehbühne, dass es sich zusammensetzt. Im Idealfall gibt es natürlich dann ein großes, rundes Ganzes. Aber es sind ja auch eigentlich drei Dramen da drin. Es ist die Fausttragödie zu Beginn mit seiner Verzweiflung. Es ist irgendwie diese Mephisto-Faust-Geschichte und dann ist es das Gretchendrama irgendwie. Und Mosaik ist vielleicht kein schlechtes Stichwort.
Was für ein Schauspielertyp sind Sie, Marc-Oliver Schulze? Was brauchen Sie für Regisseure, damit es stimmt?
Ich glaube, ich bin da relativ konservativ. Also für mich ist schon, ich bin ja in München zur Schule gegangen, auf die Schauspielschule und hatte meine ersten Engagements an den Kammerspielen und am Residenztheater, also unter der Ära Dorn. Und ja, so eine gewisse Texttreue und Textlastigkeit merke ich schon, dass mir das immer noch irgendwie, das ist für mich der Zugang zu einem Stück, der Text, die Vorlage. So. Und alles andere ist dann drauf gemacht, im Idealfall hilft es und befördert was, aber zugrunde liegt immer der Text.
Müssen Sie erlebt haben, was Sie aus sich rausholen?
Erlebt haben muss ich es nicht, aber ich muss es mir vorstellen können oder nachvollziehen können. Aber wenn ich, dann wäre ich ein beschränkter Schauspieler, wenn ich nur das spielen könnte, was ich erlebt habe.
Es gibt Schauspieler oder Filme über Schauspieler, da ist die These eigentlich, da muss erstmal ein Damm brechen, damit was freigesetzt wird. An Energie, an Imaginationskraft, an Zulassen können, an Freiheit. Kennen Sie das auch? Brauchen Sie das?
Sie meinen, dass es auf der Probe so ein Erlebnis gibt, dass irgendwas aufgeht? Ja, das braucht man, glaube ich, auf jeder Probe. Also man hat ja auch Tage, wo man irgendwie gar nicht aus dem Moosepot kommt und auf einmal werden das aber dann ganz tolle Proben, weil man irgendwie, ja, weil irgendein Knoten platzt, aber das ist schwer zu steuern, das kann man nicht erzwingen. So.
Improvisieren Sie gern?
Nee.
Das hängt auch mit Ihrem Verhältnis zum Text zusammen, oder?
Ja, weil irgendwie Thomas Thieme hat mal den großen Satz gesagt, der größte aller anwesenden Künstler ist immer noch der Autor. Auf einer Probe in Bochum. Und da hat er recht.
Der Improvisationsprozess kann aber natürlich auch so rumlaufen, dass man sozusagen das umkreist, was in der Mitte ist, also im Zentrum.
Ja, das Stück, aber ich finde, man kann die Improvisation ja so anlegen, dass sie sich um die Situation dreht und mit den Texten, die man hat, dreht, bevor man da seinen eigenen Schmuh irgendwie dazu gibt.
Körperlichkeit spielt für Sie eine große Rolle.
Ja.
Was bedeutet das?
Körperlichkeit ist für mich einfach der Ausdruck von einer Pathologie, die jedem Menschen irgendwie innewohnt, die durch seine Biografie sich irgendwie in seinem Fleisch und in seinem Gehen, Stehen, Liegen, Sitzen manifestiert hat, ohne dass es unbedingt weiß, ohne dass es nur der jetzigen Situation geschuldet ist, sondern der Körper ist schon eine ganze Zeit durchs Leben gegangen und ist zu dem geworden, was er ist, durch das, was er erlebt hat. Und deswegen.
Wessen Körper? Der Körper des Schauspielers? Nee,
oder der Körper der Figur.
Ja,
der Körper der Figur.
Also das heißt, man muss das nicht erlebt haben, aber die Vorstellung muss sozusagen Fleisch werden können.
Genau, das ist gut ausgedrückt. Die Vorstellung muss Fleisch werden und durch die Auseinandersetzung mit dem Text und das sich hineindenken in diese Worte passiert dann einfach auch was mit dem Körper, weil es vielleicht auch irgendwann anstrengend wird, diese Worte überhaupt sagen zu können. Oder es fällt einem ganz leicht und das macht was irgendwie mit dem Körper.
Also da, wo die Sprache herkommt, da ist das ja...
Gar nicht so sehr, wo die Sprache herkommt, es einfach, es hat eher was mit der Biografie, finde ich, zu tun. Eben Stichwort Pathologie, Stichwort Neurosen vielleicht sogar auch. Wie wird das Leben eines Menschen auch sichtbar in der Figurine? In der Silhouette. So. Aber das ist auch etwas, was nicht jeder Regisseur unbedingt mag. Also das ist etwas, wo Stefan jetzt nicht so viel Wert drauf legt. So. Das hat bei ihm oft mehr den Charakter von Performance, sage ich mal. Und der Text ist auch so stark bei Goethe, dass man den sozusagen nicht klein kriegt. Andere Regisseure stellen den Text aus, Stichwort Thalheimer, und da ist vielleicht so eine Spielweise eher gefragt als jetzt in dieser Arbeit hier.
Heißt das, die ist auch spielerischer, die Arbeit jetzt?
Ja.
Werden Sie so eine Figur, egal welche jetzt, nein, vielleicht nicht egal welche, leicht los, wenn Sie sie nicht mehr spielen? Nee. Am selben Abend?
Nee, das dauert, die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht, weil wir noch keine Durchläufe gemacht haben bisher. Wir sind immer noch an Details dran und an Übergängen und im Großen und Ganzen im Bogen haben wir es noch nicht durchgespielt, aber aus anderen Abenden weiß ich, dass man so schwere Figuren nicht einfach 10 Minuten nach einer Vorstellung los ist. Das wäre auch schade. Also, man hat ja danach auch eine gute Erschöpfung. So, man hockt ja danach gern irgendwie irgendwo und merkt, dass das anstrengend war. Im Idealfall eine gute Anstrengung gewesen ist.
Wir machen jetzt eine kleine Pause mit Musik. Mitgebracht haben Sie uns Radiohead, I Will, ein Heiratsversprechen?
Nein.
Was dann?
Nein. So konkret kann ich es gar nicht sagen. Ich glaube eher, es ist ein Versprechen an die Zukunft für die nachfolgende Generation. Und Radiohead und Tom York, der Sänger, ist meine absolute Lieblingsband. Und auch dieser Titel, sehr melancholisch.
Von Radiohead kein Heiratsversprechen, aber vielleicht darf man dazu sagen, dass Marc-Oliver Schulze seit einiger Zeit Vater einer kleinen Tochter ist.
Ja.
Und ja, vielleicht hat man das da auch ein bisschen mitgehört. Sehr melancholisch, diese Musik schon die zweite. Die dritte ist, glaube ich, auch nicht viel anders.
Nee, ich bin nicht so der Anhänger der Larifari, alles ist schön und kunterbunt Musik. Ich suche immer das Moll.
Also, Marc-Oliver Schulze heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur bei Ruth Fühner. Schulze ist ab morgen als Faust 1 am Schauspiel Frankfurt zu sehen. Er hat gelernt an der Otto-Falkenberg-Schule in München. Er hat in Bochum gespielt, an den Münchner Kammerspielen, Stichwort Dieter Dorn, am Bayerischen Staatsschauspiel. Und seit 2010 ist er in Frankfurt als Mitglied des Ensembles von Oliver Rehse ist er unter anderem als Ödipus und als Jason in der Medea stürmisch gefeiert worden. Und er ist auch schon mal nach einer nur halb inszenierten Wodka-Nacht besoffen von der Bühne getorkelt.
So ist es.
In die Reise nach Petruschki. Wie hat Sie eigentlich, Marc-Oliver Schulze, das Echo auf diesen Bühnensturz berührt?
Ja, das war, man arbeitet...
Großer Medienhype, gell?
Ein wahnsinniger Medienhype. Das ging sogar bis nach England. In Guardian hat irgendwie selbst geschrieben, German Top Actors Falls Off Stage. Also da wurden einem Ehren zuteil, die einem bisher nicht zuteil wurden.
Ja. Wie hat das angefangen mit der Schauspielerei?
Mein Vater ist Schauspieler, mein Onkel ist Opernsänger, meine Schwester ist Opernsängerin, mein anderer Onkel ist Jazzmusiker. Also wir haben es in der Familie irgendwie so ein bisschen mit Musik und Schauspiel. Und ich wollte eigentlich nach der Schule, nach dem Abitur was anderes machen. Ich habe erstmal eine Kfz-Mechanikerlehre angefangen und die hat aber nur ein paar Wochen gedauert, weil ich dann bei einem Casting gelandet bin für eine Vorabendserie, wo ich eine durchgehende Rolle bekommen habe. Und da habe ich dann 3 Jahre gedreht und habe jemanden kennengelernt, der mir nahelegte, wenn ich das ernst meine mit diesem Beruf, sollte ich eine Schauspielschule besuchen. Und dann habe ich mich beworben und bin auf der Falkenberg-Schule aufgenommen worden. Und dann entdeckte ich erst die Faszination fürs Theater und dann irgendwann auch die Liebe dazu.
Aber Kfz-Mechaniker ist eigentlich auch ein toller Beruf, wäre für mich auch eine unbedingte Alternative.
Ja, manchmal sehne ich mich danach auch. Schön in einer kühlen Garage von 8 bis 17 Uhr und gut ist.
Mhm. Stellt man sich aber vielleicht noch anders vor, als das heute so ist? Also heute muss man da eigentlich Mechatroniker sein, unglaublich viel von Maschinen verstehen.
Ja, und auch sehr viel von Elektronik. Also ich weiß noch den Mechanikertest, den ich bei einer Firma in München machen musste. Den gibt es, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr. Wenn du heutzutage gehst, bringst dein Auto hin, dann wird das Teil ausgewechselt, fertig, aus. Also diese Romantik von Öl verschmiert und reparieren
und so. Tiefer legen,
genau,
und tunen.
Also dieses James Dean-mäßige, was einem da im Hinterkopf umherschwebt, Das ist schon lange fort.
Diese Fernsehserie war aber nicht Ihre erste Erfahrung.
Nee. Das war, ich habe mit 11, 12 angefangen zu synchronisieren. Paris, Texas synchronisiert Joey, Brennendes Geheimnis und so weiter und so fort. Und dann immer wieder mal kleine Sachen gedreht oder Hörspiele gemacht und so Zeugs. Und da war ich aber mal ein Jahr in Amerika nach der 10. Klasse und dann riss das alles ab. Und das war auch gut so. Und als ich dann zurückkam aus Amerika und 11., 12., 13. Klasse machte in München, war das eigentlich alles eher ad acta gelegt, dieses Schauspielerzeug.
Wie kam es dann zu dem Casting?
Da hing ich noch in irgendeiner Castingagentur drin und dann klingelte halt irgendwann das Telefon.
Ach so, okay, Sie haben sich nicht da groß drum gekümmert.
Nein.
Heute sagen Sie, Theater fasziniert Sie mehr als Film. Warum?
Nee, das möchte ich gar nicht sagen. Also das ist mich mehr fasziniert. Aber ich habe die Liebe zum Theater erst, es war nicht so, dass ich seit ich 16 war, irgendwie ins Theater gerannt bin. Also ich weiß nur, mein erster Theaterbesuch war in den Münchner Kammerspielen. Da musste ich in der Pause gehen, weil der damalige Chefdramaturg Michael Wachsmann mir nahelegte, doch bitte nach der Pause der Vorstellung fernzubleiben.
Weil was hatten Sie angestellt?
Wir waren mit der Schulklasse drin und ich war der Klassenkasper und habe natürlich... Ja, ganz schlimm. Und
was war es denn für eine Vorstellung?
Hase, Hase.
Mit, Komödie.
Ich glaube mit Axel Milberg und Michael Tregott, da standen schon tolle Schauspieler auf der Bühne, aber ich hatte noch keinen Respekt, leider. Aber das erfahre ich heutzutage ja auch. Wir machen ja auch Schülervorstellungen und
dann können Sie gelassen damit umgehen, was da
gelassen
im Zuschauerraum
nicht, aber ich kann es nachvollziehen, weil ich selber nicht besser war.
Ja, wie ist das Verhältnis von Film, Fernsehen und Theater für Sie?
Naja, wenn man fest engagiert ist an einem Haus, so wie ich jetzt in Frankfurt und da seine 3 Stücke im Jahr macht im Schnitt und 12, 13, 14 Vorstellungen im Monat spielt, dann ist einfach keine Zeit daneben was anderes zu tun. Man müsste irgendwann die Entscheidung treffen, aus so einem Festengagement rauszugehen oder einen Vertrag umzustellen, dass man weniger am Theater arbeitet, um dem anderen vielleicht die Möglichkeit zu geben. Und das ist natürlich irgendwie auch verführerisch, weil man beim Film natürlich mit weniger Zeitaufwand sehr viel schnelleres Geld verdient als am Theater. Und wenn man jetzt eine Familie hat, so wie ich, und gerne auch Zeit mit seiner Familie verbringt, sind das natürlich Gedankenspiele, die auch ich durchgehe.
Und vor allem wird man dadurch wirklich ein Actor-Star.
Ja, aber das ist jetzt
Also ich meine jetzt einfach, was die Quantität angeht, ja,
ja
des Publikums.
Ja, klar, man spielt hier Vorstellungen noch und nöcher in Frankfurt und ist vielleicht von, weiß ich nicht, 30.000, 40.000 Leuten gesehen worden. Wenn man einmal in irgendeiner Vorabendserie durchs Bild latscht, hat man 2 Millionen Leute irgendwie.
Bedeutet Ihnen das was?
Nee.
Nein. Was bedeutet Ihnen das Ensemble?
Das bedeutet, also das ist schon interessant, wie sich das ändert. Theater ist schon wirklich Familie. Und wenn man dem irgendwann seine eigene Familie entgegensetzt, ist das auch gar nicht so einfach. Ich verstehe viele ältere Kollegen, die im Theater ihren Familienersatz gefunden haben. Es ist teilweise auch, finde ich, traurig. Und es ist schwer, beide Familien mit Haut und Haar zu leben. Das geht nicht. Theater ist kein familienfreundlicher Betrieb. Puh. Dass mein Intendant hört. Vielleicht müssen wir den letzten Satz rausschneiden. Er gibt sich solche Mühe. Er gibt sich wirklich sehr große Mühe, muss ich schon sagen. Meine Frau ist ja auch Schauspielerin am Haus. Und wir haben jetzt einfach eine 17 Monate alte Tochter. Und das ist einfach wirklich, wenn beide arbeiten und dann wird ein Kind auch noch krank mit Babysitter und Kita und so weiter und so fort. Das ist schon echt hart. Aber das Theater versucht uns da schon irgendwie sehr entgegenzukommen. Aber es schwebt einem trotzdem ein leichteres Leben vor.
Als Nicht-Angestellter dann. Sie haben vorhin gesagt, was die große Herausforderung oder der große Reiz wäre am Filme machen oder Fernsehen machen, nämlich in weniger Zeit mehr Geld zu verdienen.
Ja.
Aber wenn man wirklich mal auf das Medium guckt und die Anforderungen und die Möglichkeiten, die es stellt an einen Schauspieler, an eine Schauspielerin, was ist jetzt da?
Naja, dann ist es natürlich eine völlig andere Diskussion. Das sage ich jetzt aus der jetzigen Warte, wo ich natürlich voll drin bin mit der Beschäftigung mit Faust und von morgens von 9 bis abends um 11 im Theater sitze. Natürlich hat man da irgendwie oft den Wunsch, dass es leichter und weniger zeitintensiv wäre, das Arbeitsleben. Und es ist ganz klar, da haben Sie völlig recht, wenn man dann irgendwie in irgendeinem blöden Fernsehding da rumhängt, sehnt man sich natürlich nach der tiefschürfenden Beschäftigung mit Texten zurück. Also es ist ein ewiges Hin und Her. Deswegen ist vielleicht das Fernziel, beides machen zu können.
Ja. Jetzt kommen wir nochmal zu Ihrem Chef, zu Oliver Rehse, der mal gesagt hat, er möchte gerne, dass seine Schauspieler, und er hat ganz großen Wert eben gelegt darauf, dass das ein Ensemble ist, das irgendwie zusammenwächst. Er möchte ja, dass es vor allem auch mit der Stadt zusammenwächst. Mhm. Also, dass man die Schauspielerinnen und Schauspieler am Kiosk oder in der Bäckerei erkennt. Mhm. Tut man das?
Es gibt so ein paar Leute im Ensemble, die werden oft erkannt. Ich gehe da eher unerkannt durchs Frankfurter Leben.
Was ist Ihnen denn lieber, unerkannt oder erkannt?
Es ist gut, wie es ist.
Sie haben mal drüber gegrübelt, dass da, und ich glaube, Sie meinten damit draußen, also außerhalb des Zuschauerraums, ein Teil der Gesellschaft existiert, mit dem Sie nicht in Berührung kämen und die nichts mit dem Theater im Sinn hat.
Ja, die gibt's natürlich. Klar, Theater ist kein Massenmedium. So. Und Frankfurt ist auch eine sehr spezielle Stadt. Also es gibt hier gibt den Flughafen, es gibt diese Banken. Es gibt hier einfach, Frankfurt ist eine Stadt, in der viel gearbeitet wird und im Vergleich dazu weniger gelebt wird. Also Menschen ziehen hierher, denke ich mal, oder in die Umgebung von Frankfurt, um hier zu arbeiten und verlassen die Stadt um 17 Uhr oder spätestens am Freitag und sind das Wochenende weg. Also das ist ja am Wochenende eine andere Stadt als unter der Woche hier. Und natürlich sind diese Leute, die auf der Durchreise sind, diese Pendler, sind nicht gerade die, die sich mit dieser Stadt wirklich identifizieren. Und das versuchen wir aber als Theater. Wir versuchen uns natürlich irgendwie uns mit der Stadt zu identifizieren und dadurch auch der Stadt irgendwie eine Identifizierung zu geben übers Theater. Und da ist es sicherlich in Frankfurt schwieriger, Theater zu machen, als beispielsweise in München.
Weil München Stars gerne hat, Stars pflegt.
Na, weil man nach München nicht unbedingt nur geht, weil man da irgendwie arbeitet, sondern weil man in München einfach auch lebt und sich mit dieser Stadt dann identifizieren kann und möchte. So. Und in Frankfurt habe ich oft das Gefühl, die Leute kommen hierher, um zu arbeiten und nicht um zu leben.
Fehlt Ihnen München?
Nee, hat mir lange nicht gefehlt. Mir fehlt so ein bisschen die Berge und das Umland und ja, und das soziale Netz, was man da hatte, also es ist schon meine Heimat, klar. Mhm. Ich war sehr froh, als ich damals weg bin aus München, nachdem ich da aufgewachsen bin und Abitur und Schauspielschule und ersten beiden Engagements, war ich sehr froh, dass ich nach Bochum gegangen bin und habe auch erst dann in Bochum angefangen, mich zu trauen, bayerisch zu reden, was dann auch funktioniert hat.
Ja, ja. Gerade habe ich es gehört.
Ja. Bist du. Aber ja, also schon meine Heimat.
Mhm. Schön, dass es das gibt für Sie. Sind Sie abergläubisch, Marc-Oliver Schulze? Also es gibt ja noch, oder ich kenne so aus früheren Zeiten bestimmte Dinge, die man am Theater tun darf oder nicht. Also man spuckt sich vor der Premiere über die Schultern. Mhm. Darf ich toi 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 sagen und Sie müssen sich das Danke verkneifen?
So ist es.
Okay. Und sind Sie unzurechnungsfähig nach der Vorstellung?
Manchmal ja.
Ich sage vielen Dank.
Danke auch.
Und Sie haben jetzt noch Gelegenheit, Marc-Oliver Schulze, die letzte Musik dieses Gesprächs im Doppelkopf anzusagen.
Anzusagen, ja. Schließen wir doch mit Pink Floyd, A Great Gig in the Sky.
Große Vorstellung, großes Konzert im...
Im Himmel.
Im Himmel, ja. Zuschauerraum, große Bühne, Schauspiel Frankfurt. Morgen reicht schon, Premiere Faust 1.
HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel ausblenden müssen.